Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen wünsche ich. Es ist jetzt zugegebenermaßen nicht die richtige Tageszeit für den Smoking, aber für korrekte Kleidung ist für meinen Gast, für Max Raabe, glaube ich, immer die richtige Tageszeit. Einstecktuch und Krawatte, Scheitel und ordentliche Haltung gehören zum Sänger wie die Musik der 20er, 30er Jahre und wie das Palastorchester, das allerdings heute mal zu Hause geblieben. Aber Max Raabe ist ins Studio gekommen, darüber freue ich mich sehr. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Korrekte Kleidung ist nicht nur ein Bühnenkostüm für Sie, oder? Das gehört auch zum Menschen Max Raabe oder zu dem Menschen hinter Max Raabe.
Naja, also ich bin ja jetzt hier beim Rundfunk. Und wie das so ist, kommt dann immer irgendeiner mit einer Kamera an oder sagt irgendwie, können wir nicht nochmal und so. Und darum habe ich für solche Geschichten einfach prinzipiell immer eine Krawatte um. Aber es gibt auch ein Leben ohne Krawatte. Also ehrlich gesagt ist mir Kleidung gar nicht so sehr wichtig, aber ich muss so oft darüber sprechen, weil ich wahrscheinlich wie ein Pinsel durch die Gegend laufe und die Leute erwarten, dass mir Kleidung wichtig sei. Ist es aber gar nicht.
Das ist jetzt aber interessant zu hören. Also dass Ihnen das nicht wichtig ist, tatsächlich hätte ich jetzt
Nicht allzu wichtig. Fangen wir mal bei der Arbeit an. Ich habe Frack und Smoking auf der Bühne. Wie bequem ist das? Das ist sozusagen mein Blaumann. Ich habe mir nie Gedanken machen müssen, Moment, ich war doch letztes Jahr in München, was hatte ich denn da an?
Das stimmt.
War
natürlich.
Das eine blaue Krawatte, hatte ich da einen Samtanzug an oder hatte ich eine grüne Korthose auf der Bühne an oder solche Fragen muss ich mir nicht stellen. Ich ziehe einfach immer meinen
Arbeitsklamotte an.
Und das Thema ist durch. Also ich brauche mir da keine Gedanken zu machen. Aber ich war schon immer so, mir gefällt es. Ich finde, es hat eine gewisse Form, aber ich habe auch meine Form der Schluderigkeit, das kann ich Ihnen versichern.
Max Raabe, heute aber gar nicht schludrig, was ihn zur Musik der 20er, 30er Jahre gebracht hat und wie die sich mit Popmusik versteht. Über all das sprechen wir in dieser Stunde und wir beginnen auch gleich mit einem Stück vom neuen Album Max Raabe und Guten Tag, liebes Glück.
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen. Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt. Was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie's mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Deswegen kommst du mir gelegen, wird doch langsam Zeit. Nun sitzt das Glück schon so lang auf der Couch. Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denk ich, ouch.
Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, liebes Glück. Ein Stück meines Gastes, des Sängers Max Raabe. Das Lied eignet sich dazu, es morgens unter der Dusche zu singen oder wenn man Schulbrote schmiert, im Stau steht oder in der vollbesetzten U-Bahn steht. Wollen Sie den Menschen, Herr Raabe, im Alltag ein Lächeln aufs Gesicht zaubern?
Wenn es eben geht, zu jeder Zeit. Aber tatsächlich ist das Stück, finde ich, hervorragend geeignet, so in den Tag zu starten. Ich habe einen ganz netten Brief von einem 15-jährigen Mädchen. Wenn sie das auflegt, dann kommt sie leichter aus den Federn. Und da habe ich gedacht, so, da hat sich das doch schon mal gelohnt, dieses Stück zu schreiben. Dafür ist es ja gemacht.
Erkennen Sie das Glück, wenn es neben Ihnen steht oder hinter Ihnen?
Ich weiß nicht, Glück ist so ein großes Thema. Ich will jetzt hier auch nicht esoterisch werden. Ich bin eigentlich schon zufrieden, wenn ich zufrieden bin. Und manchmal ist das dann zum Glück ja nur ein ganz kleiner Schritt. Außerdem ist Glück so was ganz Seltenes. Und wenn man dann glücklich ist, merkt man es vielleicht gerade mal gar nicht. Erst im Nachhinein vielleicht, wer weiß.
Ich finde deswegen auch den Schluss so schön von diesem Lied. Diesen Satz, wird auch endlich Zeit.
Ja.
Ausrufezeichen.
Dann ist es ja,
das Gesäusel so ein bisschen zu Ende.
Ja, genau. Diese Flapsigkeit oder so ein leichter Bruch in einem Stück zu haben, das ist auch meine Art des Humors. Das finde ich eigentlich immer schön, sowas zu haben. Oder dass man auch argwöhnisch wird, wenn irgendwas gut läuft. Also all das, ja. Also meine Sachen sind ja nicht autobiografisch. Trotzdem sind das alles Dinge, die mich bewegen oder die auch jeder so ein bisschen kennt.
Sie begrüßen mit diesem Lied die Gäste in Ihrem derzeitigen Konzerttourneeprogramm und ist natürlich auch auf dem neuen Album. Der perfekte Moment wird heute verpennt. Heißt beides, Tournee und Album. Plädieren Sie damit für mehr Gelassenheit in unserer optimierten Welt oder sich optimierenden Welt?
So klug, wie Sie das jetzt ausgedrückt haben, hätte ich es gar nicht formulieren können.
Nein,
aber
hätten Sie
es
nicht, ne?
ist genau das, was ich eigentlich sagen will. Stecker raus und mal gar nichts zu machen und auch dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich meine, nicht die ganze Zeit, aber wenn man viel arbeitet, wenn man viel macht und sich kümmert und eine Familie oder so, keine Ahnung, es betrifft doch jeden, dass man einfach mal sagt, so, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich setze mich hier aufs Sofa und möchte jetzt einfach mal, oder ich bleibe einfach mal länger im Bett, das passt ja zur Morgensendung sehr gut.
Bei die wenigsten können das tatsächlich, ne? Sondern nehmen sich dann vor, endlich die Bücher zu lesen, die sie schon immer lesen wollten oder die Radtour zu machen oder den Brief zu schreiben, das Telefonat zu führen. Also mal so gar nichts tun, ist ja recht selten.
Das ist selten. Mir ging es aber vor allen Dingen darum, dass man vielleicht einfach mal einen Stecker rauszieht, tatsächlich so ganz schlicht und auch kein Computer, nicht die Glotze anstellt, sondern einfach mal für sich ist und gar nichts macht. Wer weiß, vielleicht muss das ja gar nicht lange dauern, aber ich habe das Gefühl, dass bei diesem Überangebot dieser Moment zu kurz kommt. Bei mir eigentlich nicht. Ich kann sehr gut abschalten.
Im wahrsten Sinne des Wortes, also auch alle Maschinen?
Kann ich wirklich hervorragend. Und ich hab dann auch das Gefühl, ich denke dann gar nichts. Aber trotzdem arbeitet das Gehirn ja weiter, jedenfalls Teile davon. Und irgendwann fällt einem dann doch was ein. Also diese Leere, angenehme Leere, die finde ich ganz schön.
Im Moment können Sie sich die kaum leisten, das Faulsein kaum leisten, weil Sie, ich glaube, fast jeden Abend oder auf jeden Fall jedes Wochenende woanders sind mit Ihrer Tour im Moment. Und mit Ihnen dann natürlich die ganzen Musiker des Palastorchesters,
ja,
11 Musiker, genau, den Crew wollen
Verein,
wir auch nicht vergessen. Das Palastorchester sind 11 Musiker, eine Musikerin, die ich hatte das Gefühl, ich glaube, 120 Instrumente spielen oder was.
Das das ist wirklich das Tolle. Ich meine, wir sind 13 Leute auf der Bühne, aber die meisten spielen mehrere Instrumente. Unser Posaunist spielt noch Bratsche, unser Bassist natürlich noch Sousaphon. Also das ist unsere Saxophonisten noch Querflöte. Also es ist wirklich eine Menge los und dadurch kann man so verschiedene Klangfarben und Orchester im Orchester quasi bilden. Mhm. Kleinere Ensemble und dadurch ist es immer so abwechslungsreich und bunt. Das wirklich, ich habe ein großes Glück mit diesen, so zum Thema Glück, mit so angenehmen und begabten und auch verrückten, netten Leuten auf der Bühne sein zu können.
Und dann gibt es eben die Musik der 20er, 30er Jahre, aber es gibt eben auch die Berührung mit der Popmusik. Da hatten Sie gar keine Angst.
Doch, natürlich. Also wenn man sich auf was Neues einlässt und dann plötzlich so in die Pop-Richtung oder mit der Popmusik kokettiert, da können die Leute ja auch vielleicht sagen, was ist denn das? Das ist ja nicht mehr das, was ich hören will vom Palastorchester. Und wenden sich entsetzt ab. So,
und warum
das hätte
wollten Sie diese Berührung eigentlich? Weil Sie moderne Texte oder aktuelle Texte nicht mit alter Musik kommen? Also alter
Ja,
Musik
also das sind ja auch alles langsame Schritte und ich habe immer schon eigene Titel auch geschrieben, so Kein Schwein ruft mich an oder Rinderwahn, Klon kann sich lohnen. Die hatten in ihren Texten halt irgendwelche Brüche, sodass man, klar, Rinderwahn kann nicht von 1928 sein, aber es klang wie 1928 und das fand ich reizvoll, diese Spannung zwischen 20er Jahre Stilistik und Musik und einem Text, der ganz offensichtlich in die Jetztzeit gehört. So. Oder diese Kraftausdrücke, kein Schwein, keine Sau. Ich meine, keine Punkband verwendet so grobes Vokabular.
Aber Max Kabe.
Aber ich. Und in dem Kontext mit diesem eleganten Tango, mit diesen Tango-Melodien, also wenn man den Text nicht versteht, denkt man, das ist ein Stück aus den 20er Jahren. Und das war der Reiz. Aber wenn ich jetzt über zwischenmenschliche Beziehungen, über das Durcheinander der Gefühle spreche oder schreiben möchte, dann fand ich, muss die Musik erkennen lassen, dass es von heute ist. Möglichst geschmeidig, also ich will ja jetzt nicht auf einmal wilde Popmusik machen, sondern so eine gewisse Eleganz und Geschmeidigkeit zwar in der Popmusik, also aber ganz eindeutig, es muss von heute sein. Und mit Annette Humpe wollte ich dann eben ein Stück mal schreiben, ob sie nicht Lust hätte, mit mir was zu machen. So. Und dann wurde daraus ein ganzes Album und später noch ein zweites, aber es war zunächst gar nicht geplant. Und so bin ich dann in diese Popmusik quasi so ein bisschen reingeschlittert. und hatte eine Wahnsinnsfreude an der Arbeit. Und als die CD dann fertig war, Küssen kann man nicht allein, habe ich gedacht, oh Gott, das muss ich ja jetzt auch noch auf die Bühne bringen. Ich hätte das eigentlich gerne auch jemandem anders, sing du das mal. Ich hatte Spaß an der Arbeit, das zu schreiben, aber jetzt singen musst du das. Und dann habe ich es ausprobiert und es fügt sich zu den alten Stücken. Es ist geschmeidig, es ist eine Einheit und das war wirklich toll. Das war meine Hoffnung, aber man weiß es vorher nie.
Das ist auf jeden Fall aufgegangen und konnte weitergeführt werden. Da werden wir auch noch drauf kommen. Aber bevor wir hier mit Max Raabe auf seinem Weg durch die Musik weiterziehen, hören wir mal einen Song, der uns in die 60er entführt. Ein Klassiker, Walk On By, gesungen von Aretha Franklin. Aretha Franklin, Walk On By. Mein Gast ist der Sänger Max Raabe. Würde man, Herr Raabe, Aretha Franklin bei Ihnen zu Hause auch hören? Machen Sie?
Ja, ist das nicht eine Komposition von Burt Bacharach?
Ja.
Den finde ich ganz großartig. So als Partymusik ist Bacharach immer ein Thema bei mir.
Sie sind 1962 in Nordrhein-Westfalen auf einem Bauernhof geboren. Lief da eigentlich Musik oder haben Sie Musik gemacht, also in der Familie?
Meine Mutter hat ein bisschen Klavier gespielt, ja, aber nein. Eigentlich ist diese Antwort nein. Aber mein Vater hat gern Platten aufgelegt, James Last zum Beispiel. Musik war so ein bisschen ein Thema. Hm. Und Radio selbstverständlich und so fort. Aber nicht übermäßig.
Wenn man sie so vor Augen hat, also da kommen wir nochmal wieder auf Smoking und Frack und die Haltung zu sprechen, diese Haltung, mit der sie da so am Flügel lehnen während der Konzerte, da fragt man sich doch, wo sie das her haben. Auf dem Land, auf dem Bauernhof, geht es ja doch vielleicht ein bisschen handfester zu?
Ja, es waren ja nur die frühen Jahre. Wir sind dann später, mein Vater konnte den Hof nicht weiterführen, weil er eine Kriegsverletzung hatte und hat den dann an seinen jüngeren Bruder weitergegeben. Trotzdem waren wir oft dort und haben, weil wir nicht weit weggezogen sind, also mit dem Fahrrad immer hingefahren und haben bei der Ernte geholfen und so weiter. Also ich liebe das Landleben und habe es nach wie vor. Ich kann nicht mit leeren Händen irgendwo weggehen. Und wenn ich sehe, dass irgendwo jemand was trägt oder macht, so ich fasse immer mit an. Da kann ich gar nicht anders. Ja, aber ehrlich gesagt, als ich nach Berlin kam, musste ich ja auch irgendwie arbeiten, habe auch Sachen gemacht. Ich habe ja nicht die ganze Zeit mein Geld hier in Berlin durch Singen oder durch Musik verdienen können, sondern habe irgendwie so gejobbt. So eine Erziehung hat mir, wie meine Mutter sagt, das hat dir nicht geschadet. Und da hat sie wohl recht. Aber Sie wollen zum Frack, ja. Wie passt das zum Landleben?
Nee, eigentlich möchte ich überhaupt so ein bisschen den jungen Max Raabe kennenlernen.
Ach so.
Ja, wie das so kommt, weil natürlich, ohne jetzt hier irgendwelche Vorurteile aufleben lassen zu wollen, dass man auf dem Land nicht auch eine gewisse Grandezza ausbilden kann, aber es ist doch relativ selten. Also so auch diese ganze Bühnen, dass es sie so auf die Bühne gezogen hat.
Das ist komisch, aber meine Familie mütterlicherseits kommt aus Berlin und Umgebung und da waren, zur Kaiserzeit war, der Älteste war immer der Hoferbe und die Zweiten sind dann entweder zu den Garde-Ulanen oder Garde-Kürassieren gegangen. Also die haben sich dann beim Militär eingekauft. Und da gab es wohl ein oder zwei Onkels, die auch so ein bisschen so Hallodris waren oder Musik gemacht haben und Klavier gespielt haben und so irgendwie so. Ja, also du bist so ein bisschen wie Onkel so und so hieß es manchmal von meiner Oma. Also da gab es wohl offensichtlich, ich bin nicht der Erste, der so komplett aus der Reihe geschlagen ist.
Fing das eigentlich schon früh an? Haben Sie als Kind schon irgendwie Theater gespielt oder immer gesungen?
Ich war ja Messdiener. Und Pfadfinder.
Ich glaube, alle aus Westfalen, alle jungen Männer, die irgendwie in den 60ern waren, alle Messdiener.
Das war die Jugendbetreuung, ja. War halt in der kirchlicher Hand. Ja, aber das klingt jetzt alles so brav, das war schon sehr lustig. Aber da gab es dann so bunter Nachmittag oder einmal im Jahr so ein weiß nicht, Weihnachtsfeier oder so, wo dann Lieder oder Sketche vorgeführt worden sind. Und da habe ich mir den Hochzeitszylinder meines Vaters ausgeliehen. Und Sachen aus den 20er Jahren mit einem Freund gesungen. Also das war immer so präsent. Und mein Freundeskreis hat viel Musik gemacht. Die haben Big Band und Jazzmusik gespielt. Ich habe dann auch irgendwann mal in der Lühner Big Band gesungen. So 2-3 Lieder mal als Gast und so. Also es gehört immer ganz selbstverständlich so ein bisschen Musik dazu. Aber nicht wirklich mit der Ambition, davon mal leben zu wollen.
Wann kam das denn?
Das kam eigentlich so in Berlin. Da habe ich.
Aber Sie sind doch nach Berlin gegangen, um Musik zu studieren, oder?
Kann einen aber jemand garantieren, dass das klappt?
Nein.
Also ich wollte meine Stimme jedenfalls ausbilden lassen, wollte überhaupt mal jemanden fragen, lohnt sich das? Wollte ja ins klassische Fach, bin dann regelmäßig zum Gesangsunterricht gegangen und habe dann irgendwann die Aufnahmeprüfung hier an der UdK geschafft.
Das war Mitte der 80er?
Das genau. Das kann einem aber vorher niemand garantieren. Und deswegen bin ich erstmal hergegangen, weil Berlin war bei uns zu Hause immer ein Thema. Und es hat die Leute immer, also bei uns am Tisch war das, wenn irgendwelche Gesellschaften waren oder so, war Berlin immer ein Thema. Und deswegen war das so ein, vielleicht so ein Ideal oder idealisierter Ort, wo ich auch mal sein will und auch so lustige Sachen erleben möchte, wie ganzen Onkels und Tanten.
Naja, Sie haben dann ja eine ziemlich lustige Zeit erlebt, weil ich meine, Ende der 80er mit Maueröffnung hat Berlin ja doch...
Da war was los, ja.
Waren Sie mittendrin oder mussten Sie auf Ihre Stimme achten?
Ich meine, ich war mittendrin, das war ganz lustig. Wir hatten Premiere von einer Henze-Oper, also es war eine Produktion innerhalb des Studienganges. Und die Premiere war just an dem Tag, als ab und zu jemand kam und sagte, es hieße, die Mauer sei gefallen und so. Und wir haben das alle für einen dummen Witz gehalten. Jedenfalls, die Oper von Henze hieß Das Ende einer Welt.
Ist ein Ding.
Eigenartig.
Ist ein Ding, ja.
Und dann saßen wir und haben ein bisschen gefeiert und haben uns dann irgendwann tatsächlich mal Richtung Brandenburger Tor, da turnten die dann schon auf der Mauer herum und wurden aber noch runtergejagt, teilweise mit Wasser weggescheucht und so. Und dann sind wir zu Checkpoint Charlie und also so. Also ich war in Berlin, habe das alles mitbekommen, es war toll.
Und konnten Sie sich dann überhaupt noch aufs Studium konzentrieren? Ich meine, Sie hatten das Palastorchester da auch schon gegründet, das ist schon 86 gegründet, das ist schon seit 30 Jahren.
Das fing so ganz langsam an, dass wir damit unser Studium auch, also dass ich damit mein Studium finanzieren konnte. Das war natürlich ein großes Geschenk. Und uns war klar, wir spielen das jetzt und freuen uns, dass wir hier ab und zu mal bei einem Ball spielen können. Und dann haben wir sogar mal ein Konzert gegeben und so ein bisschen Geld verdient. Aber uns war klar, am Ende des Studiums lösen wir uns auf. Und dann geht jeder dahin, wo er vorspielt, vorsingt. Und dann war das ein tolles Projekt, das wir als Studenten hatten.
Ja, aber so einfach ist es dann eben doch nicht zu Ende gegangen. Darüber unterhalten wir uns auch gleich noch. Max Raabe, ausgebildeter Opernsänger, Bariton mit abgeschlossenem Studium. Ja. Im Gespräch heute Max Raabe. Wir haben schon ganz kurz eben angesprochen, Max Raabe und das Palastorchester, 86 gegründet und eben nicht nach dem Studium auseinandergebrochen. Das sind ja auch, wir haben es vorhin schon mal gesagt, großartige Musiker. Ich habe neulich gedacht, bei dem Schlagzeuger oder Schlagwerker muss man wahrscheinlich doch eher sagen, der spielt ja bis zur Steel Drum. Alles. Also es ist natürlich tatsächlich auch, wie Sie gesagt haben, ein Geschenk. Das war am Anfang und von Anfang an eigentlich eine Orchesterbesetzung, die in den 20er, 30er Jahren auch funktioniert hätte. Mhm. Wir haben noch gar nicht geklärt, warum eigentlich diese Liebe zu den 20er, 30er Jahren. Hatten Sie, Sie haben erwähnt, als Kind haben Sie schon irgendwie Sketche da irgendwie.
Ja, und Musik aufgeführt.
Aber das ist doch auch nicht...
Es ist nicht selbstverständlich, oder? Aber es war auch nur eine Musik von vielen Sachen, die ich auch gehört habe. Also ich weiß gar nicht, mein Bruder hat Kraftwerk gehört und Jazz Rotal und Birth Control und solche Sachen und das fand ich aber auch gut. Also gerade Kraftwerk, diese stoische Art und auch diese Texte, dieses ganz Reduzierte. So, und vorhin haben wir über unsere Onkels und Opas gesprochen, die zum Beispiel... Das haben Sie ja vorhin angemerkt. Also, die saßen immer im Anzug und Dreiteiler und Krawatte sonntags bei Tisch und haben dann, wenn abgeräumt wurde oder Kaffee aufgetragen wurde, haben die Sachen erzählt. So verrückte, komische Geschichten. Und die sahen aber immer aus, als ob sie irgendwie im Bundestag sitzen. Also, ich rede jetzt so von den Ende 60er, Anfang 70er Jahre, war es normal, dass man sonntags im Anzug und Krawatte rumlief. Und dann saßen die da in Anzug und Krawatte und Uhrkette und haben aber dummes Zeug erzählt. Also wahnsinnig komische Geschichten und hatten trockenen Humor und waren lustig. Und das habe ich irgendwie, also dass man quasi seriös aussehen kann und dummes Zeug erzählen kann. Das fand ich irgendwie, diese Mischung, die hat mich wahnsinnig gereizt. Und ich glaube, das ist mein ganzes Konzept. Mehr Geheimnisse habe ich gar nicht.
Oh, ne, dann haben wir die ja alle schon geklärt.
Das war's. Wollen wir jetzt abbrechen?
Nee, wir bleiben mal noch einen Moment beieinander. Oh ja, weil was ich mich nämlich fragte, wenn man selber so eine Begeisterung hat, klar. Aber Sie haben eben damals mit dem Palastorchester ja angefangen, auch diese Musik zu spielen, dass das beim Publikum zündet in den 80er, 90er Jahren. Das ist ja nun nicht ausgemachte Sache gewesen. Waren Sie davon selbst überrascht?
Ich habe mich, als ich nach Berlin gekommen bin, gefragt und gewundert, warum spielt in den Cafés niemand diese Musik? Also es gab natürlich auch Leute, die gesungen haben, Tukur und Robert Kreis und so. Das sind ja, die haben sich ja auch schon immer mit Liebe für dieses Repertoire begeistert. Aber ein Orchester von 13 Leuten, das habe ich vermisst. Was zum Tanz spielt oder irgendwo zum 5-Uhr-Tee oder so. Das war aber in meiner Erzählwelt von zu Hause so präsent, dass ich dachte, das muss doch in Berlin noch sein. Es gibt ja noch diese Cafés, gab es natürlich auch nicht mehr so. Und mit Kommilitonen haben wir dann dieses Palastorchester gegründet, denn es gibt nach wie vor die Orchesterbearbeitung aus den 20er, 30er Jahren in den Verlagen. Die Verlage haben, sobald ein Stück für einen Film geschrieben worden ist, Orchestermaterial in Druck gegeben und an Kapellmeister verteilt. Die konnten das dann spielen. Es war so arrangiert, dass es in nahezu jeder Besetzung klingen konnte. Da doppelt sich dann vieles. Aber das ist dann Aufgabe des Kapellmeisters, zu reduzieren und das so einzurichten, dass ein individueller Klang zustande kommt. Aber das Grundmaterial, die Rhythmisierung und all das, was den Charme und die Musik ausmacht, das gab es immer noch in den Verlagen und auf den Flohmärkten und in den Archiven.
Und dann sind Sie richtig forschen gegangen?
Ja, da bin ich in die Keller gekrochen und es fing aber an mit dem Flohmarkt. Da habe ich teilweise Fragmente von zum Beispiel Wenn der weiße Flieder wieder blüht gefunden. In einem Arrangement, dessen fehlende Stimmen ich dann ganz woanders auf einem anderen Flohmarkt 3 Monate später per Zufall gefunden habe. Und so
da ist richtig so, der Forscher erwacht.
Ja,
oder?
Es war schon sehr aufwendig. In den Verlagen war es etwas präziser. Also der Meisel Verlag hier in Berlin hat ein sehr gutes Archiv und inzwischen hat die UFA ein hervorragendes Archiv von Original-Orchesterbearbeitung aus den 20er, 30er Jahren. Und dieser unverwertete Schatz, der lag uns da zu Füßen. Und ich habe gedacht, das wäre doch gelacht, wenn das niemanden interessieren würde. Also wir wollten dann auch auf Studentenbällen spielen und haben das auch gemacht. Und die Studenten haben nach dieser Musik getanzt und Spaß gehabt.
Es kam dann aber auch die Zeit, wo Ihnen doch ein bisschen die Gegenwart wichtig war. Und es kam dann, also
die Gegenwart, gnädige Frau, ist mir immer wichtig.
Natürlich.
Ich lebe heute.
Und Sie singen auch über heute.
Lieben.
Und dann kam dieser Kassenschlager.
Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich?
Kein Schwein ruft mich an. Den hatten Sie selbst geschrieben?
Ja.
Diesen Text?
Text und Musik, aber es war mehr so ein Spaß für eine Veranstaltung, wo ich dachte, klar, wenn ich jetzt da auftrete, das war 1991, wenn ich da jetzt auftrete, dann sagen die Leute, ja, jetzt wird er was singen, Küss die Rand, Madame oder so. Ich wollte aber
dann diese
elegante Melodie mit diesen beiden Kraftausdrücken Schwein und Sau. Und das war, aber die Leute haben sich schlapp gelacht nach jeder Zeile. Ich musste andauernd unterbrechen, weil die Leute Lachkrämpfe, man kann sich's nicht mehr vorstellen, weil man sich dran gewöhnt hat, aber es war zu der Zeit wirklich ein enormer Knaller.
Und hatten Sie gedacht, dass das dann, ich meine, das ist wahrscheinlich Ihr meistgespieltes Lied, oder?
Es war, inzwischen ist es das Küssen kann man nicht allein und diese anderen Sachen selbstverständlich, aber zu der Zeit, sagen wir mal so, ohne dieses Stück wären wir über die Grenzen Berlins wahrscheinlich gar nicht bekannt geworden. Das war ein glücklicher Zufall. Plötzlich wurden wir ins Fernsehen eingeladen und haben Konzerte außerhalb Berlins gegeben. Das konnten wir vorher gar nicht machen. Ohne die Nummer wäre ich jetzt wahrscheinlich wie andere im Orchester einfach an die Oper gegangen oder irgendwie zum Symphonieorchester oder so.
Hat Sie das überhaupt gereizt an die Oper? Das habe ich mich nämlich vorhin auch gefragt. Ist Ihr Bariton abgeschlossen und so weiter und komische Oper? Ich glaube, Sie haben ja auch.
Ich habe zwei Konzerte in der Philharmonie gesungen, Carmina Burana, aber ich habe nie auf einer Opernbühne gestanden. Und ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass ich ein wirklich guter Opernsänger geworden wäre. Ich will jetzt mal nicht kokett sein. Also das ist schon ein anderes Kaliber, an der Oper Bariton-Partien zu singen. Und ich bin mit dem, was ich hier habe, habe ich ja quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Was Schöneres kann mir ja nicht passieren. Und ich gehe jetzt in die Oper und höre da die tollen Stimmen.
Wir haben, ich glaube, Sie haben vorhin selber Rinderwahn angesprochen. Das ist so ein Titel, eben auch heutige Zeit, der Text. Der Mensch isst gerne Tiere auf, da kam die Kuh als erste drauf, drum nennt sie ihren Racheplan Rinderwahn. Singen Sie solche Lieder eigentlich, denn Sie singen jetzt nicht mehr nur in Berlin, sondern weltweit. Singen Sie sowas auch weltweit? Zündet das?
Nein. Da sind wir sozusagen die Fachleute für das Repertoire der 20er, 30er Jahre. Ich muss gestehen, manchmal lasse ich so en passant dann auch sowas wie Küssen kann man nicht alleine, habe ich mal irgendwie einfach so ganz unaufgeregt in Paris im Grand Rex gesungen bei einem Konzert und habe aber nicht gesagt, dass es von mir ist, sondern wollte einfach nur mal so sehen, wie die Leute reagieren auf sowas. Und habe sehr geschmeidig artikuliert, also so, dass es nicht zu deutsch klang. Und das war eine wirklich, also man kriegt das ja mit, ob die Leute euphorisch sind oder höflich klatschen. Und es war eben so weit über höflich, sondern wirklich so, das hat uns gut gefallen. So, es war jetzt nicht, dass die Leute auf dem Kopf gestanden hätten. aber es war für mich schön zu sehen, wie dass die Leute das Stück sehr gemocht haben. Sowas mache ich manchmal. Aber eigentlich spielen wir im Ausland keine eigenen Titel, weil es sonst die Leute durcheinander brächte. Oder man weiß dann nicht, was machen sie denn jetzt? Wofür stehen die jetzt? Hier war das nach vielen Jahren möglich. Aber im Ausland, also wenn wir in Amerika sind oder so, dann singe ich das Repertoire der 20er, 30er Jahre, Deutsch die Hälfte und etliche Nummern auch auf Englisch. Aber da sind wir sozusagen die Fachleute für das Repertoire der 20er und 30er Jahre.
Das ist interessant, wenn Sie so erzählen, wie Sie das Publikum beobachten. Sie stehen während eines Konzertes ja oft nicht im Scheinwerfer, sondern im Dunkel, lehnen am Flügel und gucken Ihren Musikern zu und hören auch zu. Und dann gehen Sie wieder mal in den Scheinwerfer ans
Aber
Mikro.
Aber ich muss das Publikum nicht sehen, um es wahrnehmen zu können. Das ist ganz eigenartig, dass man jede Nuance mitbekommt. Also vielleicht gerade, weil man es nicht sieht. Man guckt ja quasi in einen Scheinwerfer und wenn ich am Flügel stehe, dann bin ich ja nicht geblendet von einem Scheinwerferlicht. Dann kann ich so ein bisschen was erkennen, so Haar, klein, nicht, aber schon. Man erahnt das Publikum aber, wenn man es nicht sieht, wahnsinnig präzise und sehr genau. Man kriegt jede Nuance mit, ob die Leute reagieren bei einer Moderation oder bei einem Lied. Das spürt man. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt.
Sie geben 150 Konzerte im Jahr, glaube ich, sind es?
278, um genau zu sein. Nein, wir haben 80 Konzerte im Jahr, wirklich. Also wir hatten früher in den 90er Jahren haben wir mal 195, 200 Konzerte im Jahr gespielt.
Ja gut, aber das jetzt seit 30 Jahren, da kommt ja einiges zusammen.
Ja, aber ich würde mal sagen, seit Ende der 90er Jahre haben wir es deutlich reduziert und jetzt spielen wir seit den letzten Jahren 80 Konzerte. Manchmal geht es knapp auf die 90 zu. Das ist aber ganz okay. Das ist schon ein Maß, mit dem wenn man sich keinen Stress macht, indem man die Freude behalten kann. Das einzig Anstrengende sind die Reisen, aber nicht die Konzerte selbst.
Und damit das überhaupt nicht langweilig wird, entwickeln Sie sich ja immer weiter. Zu den Pop-Fachkräften, die Sie dazu geholt haben, kommen wir gleich noch zu sprechen und hören jetzt einen Titel aus dem jüngsten Album. Der perfekte Moment wird heute verpennt, der Titel Fahrradfahren.
Oh ja.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad.
Max Rabe, Fahrrad fahren. Sie fahren auch Fahrrad, ne? Durch Mitte, Berlin-Mitte sieht man Sie immer mal Fahrrad
fahren. Ja, ich fahre gern mit dem Rad. Finde ich in Berlin großartig. Jetzt gibt es ja auch neue Fahrradwege.
Und die benutzen Sie?
Ja, natürlich. Ich verhalte mich auch sehr ordentlich. Ich finde, man muss das auch machen. Ich fahre ja auch Auto. Und sehe auch, dass es genauso viele Idioten unter den Fahrradfahrern wie unter den Autofahrern gibt. Aber man muss sich tatsächlich an die Regeln halten. Das ist Teil der Gesellschaft. Ich finde das gut.
Dieser Titel ist entstanden eben in der Zusammenarbeit mit, Sie nennen es selber, Pop-Fachkräften. Fand ich sehr hübsch, den Ausdruck. Da ist einerseits Annette Humpe, haben wir schon erwähnt. Da sind schon zwei Alben mit ihr entstanden.
Und Annette Humpe hat mich mit Achim Hagemann bekannt gemacht, der früher die Filmmusik für H.P. Kerkeling geschrieben hat. Und ich glaube, sein bekanntestes Werk ist Hurz. Und den habe ich über sie kennengelernt. Und der hatte eine Idee. Und dann habe ich mit ihm zusammengesessen, haben wir an dieser Idee gearbeitet. Dann hatten wir noch andere Ideen. Und also mit Achim Hagemann habe ich 4 Stücke geschrieben, mit Annette Humpe 3. Und dann noch mit den Jungs von Rosenstolz, Peter Plate und Ulf Leo Sommer, dann noch 5. So sind wir auf 12 Stücke gekommen. Das Ganze hatte überhaupt keinen intellektuellen Überbau. Wir haben einfach angefangen und ein paar Jahre lang geschrieben.
Ja, natürlich. Weil ich frage mich nämlich, wie arbeitet man denn da so zusammen? Es sind alles gestandene Leute, die sehr unterschiedlich klingen, wenn man sie einzeln hört.
Ja.
Wie arbeitet man denn da zusammen? Geht man ins Studio und dann singen sie was vor und die sagen, na, mach das mal anders? Oder?
Die Arbeit fängt schon damit an, dass man die alle unter einen Hut kriegen muss. Also ich habe ja jeweils mit denen einzeln gearbeitet. Mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer bin ich zu denen ins Studio gegangen. Aber die muss man ja auch erstmal auf den Plan kriegen, weil die haben mit Bibi und Tina, mit ihren eigenen Musicals und Filmmusiken ja auch wahnsinnig viel zu tun. Wenn ich dann mal Zeit habe, haben die ja keine Zeit. Dann Achim Hagemann ist mit seinem Projekt Der Popolski, wo er behauptet, er klebt sich im Bart an und behauptet, sein Großvater hätte die Popmusik erfunden. Ein großartiges Programm, mit dem er eben auch ganz frisch zu der Zeit Premiere hatte. Annette Humpe ist auch gar nicht so oft in Berlin mehr.
Also man wartet nicht aufeinander kurz und gut und dann trifft man sich?
Dann trifft man sich und dann arbeitet jeder auf ganz eigene Art und Weise. Annette hat dann meistens so den Wunsch, ein Thema erstmal zu betexten. Wollen wir nicht mal darüber oder was meinst du? Oder dann mache ich hier einen Vorschlag oder dann sagt sie, gibt's schon, braucht man nicht nochmal. Und oder dann gehe ich zu den Rosenstölzern, die haben dann vielleicht ein harmonisches Gerüst und sagen, was fällt dir dazu ein? Sag mal was. Und mit Achim Hagemann schreibe ich dann wieder ganz andere. Also alle drei haben unterschiedliche Art und Weisen, sich an Musik heranzumachen, an Stücke heranzumachen.
Und Sie haben nie Angst, dass Sie Max Rabe nicht verlieren?
Wenn Sie das hören, nein. Also wie gesagt, als die Stücke dann alle fertig waren und wir sie hintereinander gehört haben, habe ich gemerkt, dass wie wunderbar sie zueinander passen. Und habe mich darüber eben auch gewundert, dass das passt ja traumhaft zueinander. Wir haben das alles zusammen vorgespielt. Und dann haben die mich nur erstaunt angeguckt und gesagt, ja, was glaubst du denn, woran das liegt? Natürlich liegt es dann an mir.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz in die 20er, 30er Jahre zurückgehen, weil das ja Ihnen auch so wichtig ist, was Sie da singen, was Sie da spielen. Also beispielsweise, und Sie sagen im Konzert ja auch immer, von wem die einzelnen Stücke sind natürlich. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ich möchte eigentlich mehr wissen über Fritz Rotter beispielsweise. Ich küsse Ihre Hand, Madame, ist von ihm. Oder aus dem Weißen Rösslein, Wolfgang See, geschrieben von Benatzky, Ralf Benatzky. Die beiden spielen eine große Rolle in ihrem Repertoire. Ich höre diese Titel immer von heute aus und denke, wie viel ist Deutschland verloren gegangen, dadurch, dass diese Komponisten irgendwann das Land verlassen mussten. Also, wie gehen Sie da ran?
Fritz Rotter hatte ja dann noch Glück. Er konnte als Jude emigrieren. Walter Jurmann konnte auch emigrieren. Und die waren zusammen mit Georg Kreisler und Friedrich Holländer waren die in den Vereinigten Staaten. Aber die hatten da auch nicht unbedingt ein leichtes Leben. Walter Jurmann hat es ganz gut hinbekommen. Der hat für amerikanische Filme Musiken schreiben können, die auch teilweise heute noch bekannt sind, wie San Francisco oder so. Aber jemand, der mit Sprache so spielt wie Fritz Rotter, ist natürlich in Amerika erstmal ein bisschen aufgeschmissen, weil das eben nicht die Muttersprache ist. Oder Robert Gilbert, das sind alles so diese Leute, die für mich so, wenn ich die Namen lese, weiß ich, das wird gut sein. Und das ist eigentlich immer so. Ja, Deutschland hat sich da wirklich so viel genommen. Ich rede gar nicht über die ganzen Künstler, über alles. Also wenn wir darüber jetzt sprechen, das ist ein hartes Thema, da werde ich auch immer ganz traurig. Aber was da ist, sind diese Stücke aus den 20er, 30er Jahren. Und wenn man sie hört und spielt, muss man nichts erklären. Die zünden, der Humor ist präzise und da auf dem Punkt. Die Melodien sind eingängig und die Orchesterarrangements sind mitreißend. Das ist der Grund, warum ich diese Stücke spiele.
Und im Hintergrund
haben Sie dann was anderes. Und im Hintergrund denke ich da manchmal, ich habe das so irgendwann mal gehabt, dass ich einem großen, tollen Saal gesungen habe und gesagt habe, das folgende Stück ist von Lüner Beda. Und habe so in dem Moment gedacht, wie würde er sich jetzt freuen, wenn er hörte, dass so Jahrzehnte, nachdem er so grausam ums Leben gekommen und grausam umgebracht wurde in einem KZ, wenn er jetzt sehen könnte, da steht jetzt ein Orchester und spielt meine Nummer und erwähnt meinen Namen hier in diesem Saal und um nichts geht es mir. Ich möchte die Namen nennen, die vergessen gemacht werden sollten. Und auf der Bühne erzähle ich darüber nichts.
Ja, mir hat das ein bisschen gefehlt, aber Sie machen es extra nicht.
Nein. Ich will diese Künstler eben auch nicht auf ihr Schicksal reduzieren, sondern für das, wofür sie gelebt haben, für ihre Arbeit.
Ja, und eben dann vor allem diesen Humor auch sich Raum greifen lassen. Ja. Denn der wird dann auch auf der ganzen... Man könnte ja auch sagen, mit ihrer näselnden Interpretation, das könnte man ja auch fast wie eine Parodie hören. Das
also würde aber ganz vorbeigehen. Mit näselnder da muss ich jetzt mal widersprechen. Sie waren ja unlängst im Konzert, da werde ich ja nicht genäselt haben. Aber Sie haben recht, die frühen Aufnahmen so in den 80er Jahren, da habe ich noch so ein bisschen versucht, das Grammophon zu imitieren. Davon bin ich aber dann wirklich abgerückt, weil mir das auch selber ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Aber es hat auch so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass unsere Technik nicht so toll war. Und ich musste sehr da reinbeißen ins Mikrofon. Und dann kam mir dieses Nasale, damit schont man ja auch die Stimme, sehr entgegen. Aber das habe ich dann auch für die Plattenaufnahmen gar nicht abgelegt oder durfte es auch gar nicht ablegen, weil dann der Tonmeister gesagt hat, ja, dann erkennt sie aber keiner mehr, wenn sie das jetzt ganz anders singen. Das habe ich aber jetzt abgelehnt. Und wenn sie jetzt
ausgeschliffen.
Ja, genau. Mir ist die Geschmeidigkeit in der Artikulation dann wesentlich lieber, sangbar einen Text zu transportieren. Aber da haben Sie recht. Früher war es ein bisschen knarziger. Aber was ich meine, diese Stücke zünden just in dem Moment, wo man die Texte vorträgt und da drin liegt die Zeitlosigkeit und die ist mir bei diesen Stücken wichtig.
Der Sänger Max Rabe, noch wenige Minuten hier im Gespräch. Hobbys haben wir noch nicht angesprochen. Neben Musik hören, Faulenzen, Fahrradfahren, angeblich Windsurfen. Ist das nicht ganz schön rasant, hätte ich jetzt?
Ja, ich glaube, die Hobbys, die Sie da zu Anfangs genannt haben, die treffen die Sache präziser. Es ist lange her, also es ist bestimmt schon 3 Jahre her, dass ich mal Windsurfen war.
Also aber es ist so eine kolportierte Pressegeschichte.
Nein, ich finde es wirklich toll, weil es eben so ganz reduziert ist und man steht da quasi auf so einem Bügelbrett, hält ein Segel fest und kann an gar nichts anderes denken, als dass man alles richtig macht, damit man nicht ins Wasser fällt. Das ist wahnsinnig beglückend, vor allen Dingen, wenn man Fahrt aufnimmt. Aber ich bin jetzt, also ich stehe da drauf und falle nicht rein. So, das ist meine ganze sportliche Leistung. Ich will das jetzt mal nicht so übertreiben.
Dankeschön, Herr Rabe, für den Besuch hier.
Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen.